HR Info. Politik.
50 Jahre nach dem 2. Juni 1967. Das Datum kennt wohl fast jeder. Es war der Tag, an dem in Berlin der Student Benno Ohnesorg vom Polizisten Karl-Heinz Kuras erschossen wurde.
Wie sagt Benno Ohnesorg, Student in West-Berlin? Was wisst ihr über ihn? Wie sagt Benno Ohnesorg?
Fragte die DDR-Gruppe Oktoberclub damals. Der Sänger wusste wohl nicht, dass Benno Ohnesorg von einem der Iren, einem Stasi-Agenten, erschossen worden war. Dass Kuras für die Stasi arbeitete, das wurde erst 2009 bekannt. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar meint,
Zeithistoriker unter sich sagen, der Tag des 2. Juni 1967 ist der am besten erforschte Tag in der Geschichte der alten Bundesrepublik gewesen. Aber das stimmt nicht.
Warum das nicht stimmt, warum immer wieder noch Neues herausgefunden wird über aktuelle neue Erkenntnisse und wie das, was am 2. Juni vor 50 Jahren geschah, die sogenannte 68er-Bewegung geprägt hat, darum geht es jetzt in dieser Sendung. Mein Name ist Christoph Keppeler. Der Schah von Persien, Reza Pahlavi, war zu Besuch in Berlin. Am Abend des 2. Juni 1967 besuchte er zusammen mit Heinrich Alberts SPD, dem damaligen Berliner regierenden Bürgermeister, Mozarts Zauberflöte in der Deutschen Oper. Auf der Bismarckstraße vor der Oper begrüßt von 500 wütenden Studenten. Ein Rundfunkreporter berichtete live von dort.
Der Schah ist eben vorgefahren, sein Wagen wurde unter das Überdach der Oper gefahren, damit ihn die Eier und die Tomaten, die hier geworfen werden, nicht erreichen. Die Straße sieht bereits aus wie ein Schlachtfeld. Zwischen der Polizei und den Demonstrierenden kam es bereits zu mehreren Handgreiflichkeiten. Und es war leider bedauerlich festzustellen, dass die Polizei auch heute wieder einen recht nervösen Eindruck macht. Sie hat auf einzelne Personen mit mehreren Leuten eingeschlagen und nicht nur mit ihren Gummiknüppeln, sondern auch mit Fußtritten. Dieses habe ich selbst gesehen. Und Sie hören jetzt die Stimmung. In Sprechchören rufen die Studenten nieder mit dem Schah und sie haben außer Tomaten, Eiern und Gummireifen auch Stinkbomben, Rauchbomben geworfen.
Nachdem der Schah mit seiner Frau Farah Diba in der Oper verschwunden war, gab Berlins Polizeichef Erich Duensing das Kommando knüppelfrei räumen. Nicht nur Polizisten, sondern auch die sogenannten Jubelperser, Iraner, die der Schah mitgebracht hatte, knüppelten brutal auf die Studenten ein. Kurz darauf wurde der Student Benno Ohnesorg in einem Hof in der Krumme Straße erschossen. Vom Kriminalobermeister Karl-Heinz Kuras, der in Zivil war.
Ich stand am Rande dieses Hofes und habe dann gesehen, wie eine Traube von Polizisten um diesen Mann mit dem roten Hemd herumgruppiert waren und auf ihn losschlugen. Und dieser war völlig wehrlos, er war völlig passiv. Ja. Und dann habe ich plötzlich das Mündungsfeuer von der Pistole gesehen und den Knall von der Pistole. Im nächsten Moment habe ich gesehen, wie er halb hinter einem Auto auf dem Boden lag und sich nicht mehr regt.
Benno Ohnesorg war 26 Jahre alt. Das Bild von dem schwer verletzten, sterbenden Studenten mit der Frau, die neben ihm kniet und seinen Kopf hält, mit dem VW-Käfer im Hintergrund, dieses Bild findet man in jedem Buch über die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Der Rettungswagen mit dem schwer verletzten, im Sterben liegenden Ohnesorg wurde von zwei Krankenhäusern abgewiesen. Erst im dritten, im städtischen Krankenhaus Moabit, wurde er aufgenommen. Dort starb Benno Ohnesorg. Vieles, was damals geschah, erscheint bis heute ungereimt und ungeklärt. Warum verfolgten die Polizisten überhaupt die Demonstranten? Unter ihnen waren zivile Greifer wie Karl-Heinz Kuras. Warum prügelten sie auf sie ein? Warum hatte man das Gerücht gestreut, ein Polizist sei erstochen worden, was nicht stimmte? Wer hatte den Lieferwagen mit Eiern und Tomaten in der Nähe der Oper abgestellt, die dann gegen den Schah geworfen wurden? Woher kamen Hartgummiringe und Pflastersteine von einem abgesperrten Baugelände? Wieso überhaupt durften mitgebrachte iranische Schläger des Geheimdienstes SAVAK auf deutschem Boden deutsche Studenten prügeln? Im Totenschein von Benno Ohnesorg stand, er sei an einer Schädelverletzung durch stumpfe Gewalteinwirkung gestorben. In Wirklichkeit war es eine Pistolenkugel. Das Stück, in dem die Kugel sich befinden musste, war aus dem Schädel herausgeschnitten worden, so als sollte vertuscht werden, dass Ohnesorg durch einen Schuss getötet worden war. Erst am nächsten Tag gab der Leiter der Berliner Kripo bekannt, dass Benno Ohnesorg erschossen worden war und dass der Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizisten stammte. Karl-Heinz Kuras hatte Benno Ohnesorg erschossen. Er wurde zweimal, 1967 und 1970, vor Gericht freigesprochen. Angeblich war er bedroht worden, sagte Koras vor Gericht. Er sei gestürzt, Studenten hätten nach seiner Waffe gegriffen, er habe zwei Warnschüsse abgegeben, einer habe ohne Sorg versehentlich getroffen. Stimmt nicht, sagen mehrere Zeugen, die damals dabei waren, wie diese beiden in der ARD-Doku. Wie starb Benno ohne Sorg?
Zu dem Zeitpunkt, als ich ihn gesehen habe, stand er allein.
Nein, der war nicht bedroht. Nee, das kann ich aber wirklich mit Sicherheit sagen.
Der Anwalt Otto Schilly hatte damals den Vater von Benno ohne Sorg vor Gericht vertreten.
Eigentlich hätte man auch ungeachtet des Verlustes von Beweismitteln zu einer Verurteilung gelangen müssen. Eine Sache kann ja mal schiefgehen. Zwei Sachen vielleicht auch, drei auch. Aber wenn 20 Sachen schiefgehen, dann kann man nicht mehr von Zufall sprechen. Also insofern, denn in der Summe ist hier eine Vertuschung stattgefunden, großen Ausmaßes, um ein Ergebnis zu erreichen.
Vieles bleibt bis heute geheimnisvoll an dem, was am 2. Juni 1967 passierte. Erst 2009 zum Beispiel kam heraus, dass Karl-Heinz Koras für die Stasi als Spitzel bei der Westberliner Polizei gearbeitet hatte. Und der Politologe Wolfgang Kraushaar, der sich als der Chronist der 68er-Bewegung auch sehr intensiv mit dem 2. Juni 1967 befasst hat, sieht vieles, was noch nie so recht beleuchtet wurde.
Denn was überhaupt nicht richtig untersucht worden ist, ist die Tatsache, dass damals die Sicherheitsbehörden ein Attentat auf den Schah von Persien befürchtet haben. Und man muss sich nur versuchen, einmal vorzustellen, dass nämlich 30.000 Polizeibeamte im Einsatz waren während des Schah-Besuchs. Das ist eine Zahl, die es nie zuvor bei Staatsbesuchen von Charles de Gaulle, von John F. Kennedy oder Lyndon Baines Johnson und so weiter gegeben hatte. Das war enorm.
Aber diese Furcht vor einem Anschlag auf den Schah schien berechtigt zu sein. Es gab eine Reihe von Indizien, dass es ein Attentat auf den Schah geben könnte. Der Autor Bachmann Niromand, ein Exil-Iraner, berichtet über einen Ingenieur, der aus dem Iran stammte, der ein Attentat auf den Schah plante. Er hätte am 2. Juni ein ferngesteuertes Auto in den Konvoi des Schahs steuern wollen. Niromand selbst und Rudi Dutschke, der legendäre damalige Studentenführer, hätten den Ingenieur davon abgebracht. Das schrieb Niromand vor einigen Jahren in einem Buch. Aber über etwas anderes habe er in diesem Buch nichts geschrieben, sagt Wolfgang Kraushaar.
Und das hat mich dann elektrisiert, als ich das las und die Unterlagen dazu in die Hände bekommen habe, ist die Tatsache, dass am 3. Juni dieser Mann, dieser Exil-Iraner, dennoch versucht hat, sein Auto ferngesteuert in den Fahrzeugkonvoi des Schahs zu steuern. Das ist geschehen am Vormittag des 3. Juni, also am Nachfolgetag des 2. Juni, als nämlich der Konvoi des Schahs von dem Hotel Hilton sich in Bewegung gesetzt hatte in Richtung auf den Flughafen Tempelhof. Denn die letzte Station seines damaligen Staatsbesuchs in Hamburg stand noch an. Und auf dieser Fahrt wurde dieser PKW, der vollgepumpt war mit Steuerungselementen, die man damals schon als Computer bezeichnet hatte, in Bewegung gesetzt. Und der hat aber sein Ziel verfehlt. Der hat sich einmal um die eigene Achse gedreht, ist mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen und am Straßenrand sehr beschädigt oder schwer beschädigt stehen geblieben.
Der vielbefürchtete Anschlag auf den Schah, er war also wirklich versucht worden? Und wie reagierte damals die Berliner Polizei?
Die Meldung von diesem versuchten Attentat hat dann der damalige Berliner Polizeipräsident Erich Dünsing an den Senat persönlich überbracht und gemeint, sich damit sozusagen auf die Schulter klopfen zu können, dass seine Polizeibeamten dieses Attentat verhindert hätten. Das wiederum hat den damaligen Chef der Senatskanzlei Heinrich Alberts, war der regierende Bürgermeister und dieser Chef der Senatskanzlei hieß Horst Grabert, so stark irritiert, dass er gemeint hat, er müsse sich selbst davon ein Bild machen. Der ist dorthin gefahren an diese Unfallstelle und hat selber nachgeschaut und dort war halt kein Sprengstoff in diesem PKW, sondern es waren Feuerwerkskörper. Und insofern war das eher geplant als eine Art symbolische Aktion. Aber man weiß nicht, mit welchen Verwicklungen. Denn immerhin hätte das Fahrzeug tatsächlich in den Konvoi des Schahs hineinrammen können. Und was das alles ausgelöst hätte, weiß man nicht, angesichts der starken Verunsicherung, unter der der gesamte Staatsbesuch des Schahs damals stand.
Wolfgang Kraushaar fragt sich, warum man von diesem Attentatsversuch bis heute nichts wusste.
Also als ich das erste Mal über das geplante Schah-Attentat geschrieben habe, 2012, wusste ich zum Beispiel von dem, was sich am 3. Juni abgespielt hat, noch gar nichts. Und inzwischen weiß man, und das hätte man damals auch wissen können und weiter transportieren und vermitteln können. Es hat sogar einen Prozess gegen diesen quasi Attentäter gegeben. Dieser Mann hieß Nader Ali Kai, war 1937 in Teheran geboren worden und er wurde im November 1967 in Berlin vor das Landgericht gestellt und wegen Verkehrsstörung verurteilt. Und das ist einigermaßen seltsam, dass sozusagen überhaupt nicht in der Anklageschrift sich niedergeschlagen hat, etwas Gefährliches, sondern nur eine Verkehrsstörung. Das heißt, man hat möglicherweise das in gewisser Weise verharmlosen wollen. Der Senat damals hat jedenfalls unter dem unmittelbaren Eindruck des Geschehens beschlossen, dass man nichts nach draußen dringen lassen wolle, weil man in großer Sorge war wegen des Todes von Benno Ohnesorg und die ganze Öffentlichkeit enorm aufgewühlt war, die Presse nach neuen Fakten suchte. Und deshalb hat man das vermieden und man hatte beschlossen, keinerlei Auskunft darüber zu geben.
Trotzdem hatte es damals Berichte in der Springerpresse gegeben über dieses seltsame Attentat.
Die Bild am Sonntag vom 4. Juni 1967 hat auf ihrer Titelseite von einem angeblich versuchten Schah-Attentat groß berichtet, auch ein Foto dazu gebracht. Diese Meldungen sind aber völlig in Vergessenheit geraten. Sie sind vor allen Dingen von denjenigen, die davon gewusst haben müssen, sind sie überhaupt nicht weiter vermittelt worden. Und ich glaube, bis heute, bis auf den heutigen Tag, ist noch kein richtiges Licht in diese gesamten Zusammenhänge geworfen worden.
Viele hatten ein Interesse daran, das versuchte Attentat zu vertuschen. Der Berliner Senat, die Berliner Polizei und auch Bachmann Niromand. Er gehörte zur Vereinigung der Exil-Iraner CISNU und wohl auch Rudi Dutschke. Denn offenbar hatten sie es ja doch nicht geschafft, den Ingenieur von seinem Vorhaben abzubringen.
Der Rufschaden wäre ja entstanden dadurch, dass überhaupt die Studentenbewegung in die Nähe von Attentätern gerückt worden wäre.
Rudi Dutschke wurde am 11. April 1968, 10 Monate später, selbst bei einem Attentat schwer verletzt.
Und dennoch hat er zum Beispiel, das kann man wirklich gut nachlesen, im Dezember 1968 in einem großen Spiegelartikel genau seine Verwunderung darüber zum Ausdruck gebracht, dass man den Schah nicht erschossen habe oder durch Sprengstoff in die Luft gejagt habe. Das sei eine Schande. Er hat sich fürchterlich darüber aufgeregt in diesem Artikel. Aber das alles hat eigentlich niemanden mehr beschäftigt, bewegt. Es ist vollständig in Vergessenheit geraten. Und erst jetzt tauchen diese Dinge auf, 50 Jahre nach all dem, was damals geschehen ist.
Es ist aber auch möglich, meint Wolfgang Krauser, dass der Anschlag gar kein richtiger Anschlag war. Vielleicht war es der iranische Geheimdienst SAVAK, meint er. Vielleicht hatte der Ingenieur für diesen SAVAK gearbeitet.
Denn es hatte bereits zuvor, im Mai 1967, von einem SAVAK-Mitglied, einem SAVAK-Agenten, die Verschickung von 3 Paketbomben gegeben. Und da stellte sich heraus, und zwar vor Gericht, nämlich 1968, der war angeklagt und auch verurteilt worden, dass nämlich diese 3 Päckchenbomben, weil es waren relativ klein, aber mit der Wirkung von Handgranaten, dass diese 3 nur dazu gedacht waren, nämlich die damalige Opposition und die Protestierenden gegen den Schah-Besuch, die zu diskreditieren, weil man wollte, dass der CISNU ursprünglich in die Schuhe schieben.
Zurück zu Karl-Heinz Kuras, der Benno Ohnesorg erschossen hatte. Er fühlte sich wohl bis zu seinem Tod vor 2,5 Jahren im Recht. 2007 sagte er in einer relativ schlechten Tonbandaufnahme:
Ich habe dann das Recht, von der Schusswaffe gehört zu machen. Habe ich auch das Recht. Ich hätte hinhalten sollen, dass die Fetzen geflogen werden. Ja, nicht nur 3-mal, 5-6-mal die hinhalten sollen. Die haben mich angreift und vernichtet. Aus Feierabend.
Wer mich angreift, wird vernichtet. Was für ein Ton. Herzlos, brutal, skrupellos. Jemand, der ohne Bedenken töten kann, dem das Töten sogar Spaß macht. Der furchtbare deutsche Sound von vor 1945. Axel Petermann, Profiler bei der Berliner Polizei, meint in der ARD-Doku, wie starb Benno Ohnesorg?
Vielleicht hat er auch gedacht, dass er damit ein Zeichen setzen kann, dass er quasi auch in einer Situation sei, in der er sich so verhalten dürfe. Kuras ist ja in einer Zeit groß geworden, in der das Militär, in dem der Krieg, in dem Waffen eine große Rolle gespielt haben, wo autoritär geführt wurde. Und er ist in West-Berlin bei der Polizei gewesen, die sicherlich schon irgendwo demokratisch war, aber in der es eben halt auch viele altrekrutierte Wehrmachtssoldaten gab, die auch dort das Sagen hatten und den Weg bestimmten.
Und Detlef Wulff, der am 2. Juni 1967 als Bereitschaftspolizist eingesetzt war.
Es war eine Berufsarmee. Und so wurde die ausgebildet. Und so war unser Denken und so war unsere Führung. Stramm militärisch. Und so dachte man und so reagierte man.
Schon vor dem 2. Juni 1967 hatte sich in Deutschland eine Stimmung des Widerstandes entwickelt. Die Studentenbewegung hatte Ursachen in dem, was rund um den Globus passierte, sagt der Soziologe Stefan Müller-Dohm. Er hat in Frankfurt unter anderem bei Adorno, Horkheimer und Habermas studiert. Wie viele der 68er?
Zu diesen Ursachen gehören erstens die Eskalation des Vietnamkrieges, zweitens die Aktivitäten des US-Geheimdienstes CIA in Südamerika und die sich zunehmend radikalisierende Bürgerrechtsbewegung in den USA. Drittens die weltweit entstehenden Antikolonialismusbewegungen, der Sechstagekrieg im Nahen Osten sowie der Militärputsch in Griechenland.
Auch in der Bundesrepublik selbst brodelte es, sagt Stefan Müller-Dohm.
Die Debatte um die geplanten Notstandsgesetze in der Bundesrepublik, dann das Machtkartell der Großen Koalition von Christ- und Sozialdemokraten unter der Führung des ehemaligen NSDAP-Mitgliedes und strammen Antikommunisten Kurt Georg Kiesinger. Und schließlich kommen auch hinzu der Einzug einer rechtsradikalen Partei in eine ganze Reihe von Landesparlamenten, wie zum Beispiel hier in Hessen und Bayern.
Das war die NPD, die damals in fast allen Landtagen saß. Jugendkulturelle und Studentenproteste wuchsen damals immer weiter an. Der Staat reagierte mit Gegengewalt. Die Proteste wurden radikaler. Und die Protestierer wussten, wie man sich medienwirksam inszenierte.
Direkte Aktionen, Happenings, Sit-ins und dergleichen werden von der Berichterstattung in Presse und Fernsehen dankbar aufgegriffen und entfalten eine erhebliche Breitenwirkung.
Auch am 2. Juni 1967 in West-Berlin gab es solche Aktionen. Viele Studenten hatten sich aus Tüten Masken mit dem Gesicht des Schahs gemacht und sie sich über das Gesicht gezogen. Am 2. Juni hatten sie einen Märtyrer bekommen, Benno Ohnesorg. Es begann eine neue Phase. Viele sehen im 2. Juni 1967 den Beginn der sogenannten 68er. Darüber habe ich auch mit Wolfgang Krausser gesprochen, den Fachmann und Forscher auf dem Gebiet der Protestbewegungen, gerade auch der Deutschen nach 1967.
Der 2. Juni 1967, was ist denn da eigentlich genau passiert? War das wirklich so die Geburtsstunde der 68er oder ist das einfach nur so ein prägnantes Datum, das man dafür gerne nimmt?
Es war in der Tat die Geburtsstunde der damaligen Studentenbewegung, einer Bewegung, die dann zu einer außerparlamentarischen Opposition wurde und im Nachhinein als 68er-Bewegung bezeichnet worden ist. Wobei die Fixierung auf das Jahr 1968 eigentlich irreführend ist, denn diese Bewegung begann am 2. Juni 1967 und sie endete im Herbst 1969 und zwar letztlich, als die sozialliberale Koalition in Bonn sich konstituierte.
So schnell ging das. Aber was ist denn da konkret dann eigentlich passiert? Also klar, Benno Ohnesorg wurde erschossen, das wissen wir wahrscheinlich alle aus den Geschichtsbüchern. Aber was genau ist dann da passiert? Was ist da sozusagen entstanden?
Natürlich ist die Studentenbewegung nicht einfach vom Himmel gefallen. Es hatte in West-Berlin an der Freien Universität so etwas wie eine Campus-Revolte gegeben, die bereits 1964 erkennbar war und sich gesteigert hat im Kontext des damaligen Vietnamkrieges, dann nochmal maßgeblich aufgeheizt worden ist durch die Bildung einer großen Koalition in Bonn und damit die Probleme und Themenstellungen der Notstandsgesetzgebung, die damals anstand, durch einen Mangel an innerparlamentarischer Opposition sehr stark potenziert hat. Und mit dem 2. Juni und dem Tod von Benno Ohnesorg ist auch was ganz Entscheidendes passiert. Man hatte das Gefühl, da ist jetzt einer, der gar nicht politisch irgendwie exponiert war, ein Germanistikstudent, 26 Jahre alt, unbewaffnet und überhaupt nicht auf Aktionen aus, der wird erschossen von der Polizei. Warum ist so etwas möglich? Und es hat eine enorme Empörung und Trauer und Betroffenheit gegeben. Und durch diesen Schuss auf Benno Ohnesorg von dem als zivilen Greifer eingesetzten Kriminalobermeister Karl-Heinz Kurras ist letztlich die lokale Studentenbewegung von West-Berlin auf alle Universitäten und Hochschulen der gesamten Bundesrepublik übergeschwappt und hat sich dort konstituiert und eine eigene Bewegung dann herausgebildet und gestiftet.
Also man kann tatsächlich sagen, dass das eine mehr oder weniger einheitliche Bewegung war. Häufig sagt man ja auch, die 68er, das ist eigentlich nur eine Fiktion. Das gab es so als konsistente Bewegung gar nicht. Da gab es, was weiß ich, die politisch Bewegten, da gab es den SDS, da gab es andere Gruppen. Manch einer rechnet da auch die Hippie-Bewegung und solche Bewegungen mit ein. Gab es das denn, so eine konsistente Bewegung?
Ja, das Interessante besteht darin, dass es in der Tat eine zusammenhängende Bewegung gegeben hat, die zu bestimmten Themen auf die Straße gegangen ist und die immer wieder abrufbereit war, aber das halt für einen Zeitraum von vielleicht 2,5 Jahren. Das heißt, bei aller Heterogenität der einzelnen Studentenorganisationen oder anderer außerparlamentarischen Gruppierungen war man bereit, gemeinsam Kundgebungen zu organisieren, Demonstrationen durchzuführen oder Sit-ins zu praktizieren und anderes mehr. Das war, wenn man so will, die Hochzeit dieser außerparlamentarischen Bewegung. Es ist ja bekannt, dass sie anschließend zerfallen ist und sich in Fraktionen zerlegt hat und so weiter. Aber für diesen Zeitraum, vom Juni 1967 bis zum Oktober 1969, war das so.
Also diese Bewegung ist zerfallen und ein kleiner Bestandteil dieses Zerfallsprozesses war ja dann auch die RAF, die sich gebildet hat. Dann hatten wir die 70er Jahre mit dem RAF-Terror. Aber man sagt doch häufig auch, dass die 68er letztendlich gewonnen haben. Es gab doch diesen Spruch, dass man den Marsch durch die Institutionen antreten wollte. Und das war doch letztendlich erfolgreich, oder? Die Grünen wurden dann gegründet später. Ist das nicht auch ein Ausfluss der 68er-Bewegung?
Also über Erfolg und Misserfolg der 68er-Bewegung kann lang gestritten werden. Auf der einen Seite muss man sehen, dass sie politisch in den meisten Punkten Misserfolge hatte. Sie hat zum Beispiel nicht die Notstandsgesetze verhindern können. Das war das zentrale innenpolitische Thema. Sie hat auch nicht in ihrer Bewegungszeit erlebt, dass der Vietnamkrieg beendet worden wäre. Das ist erst 1975 geschehen. Auch der Axel Springer Konzern ist ja bekanntlich nicht enteignet worden. Die Bild-Zeitung gibt es heute noch. Aber es hat eine Teilentflechtung des Springer Verlags gegeben. Das ist auch interessant. Es hat nämlich eine parlamentarische Untersuchungsgruppe gegeben und im Bundestag gab es eine Kommission, genauer gesagt. Und diese Kommission hat dann dazu oder deren Ergebnis hat dazu geführt, dass der Axel Springer Verlag eine Reihe von Produkten, von Zeitschriften dann auch abgestoßen hat, um sich etwas zu reduzieren. Also insofern gibt es nur sehr kleine, überschaubare Erfolge. Das größte war vielleicht die Tatsache, dass durch eine große Kampagne verhindert werden konnte, dass die NPD damals in den Bundestag hat einziehen können, also im Oktober 1969. Das ist sicherlich mit zu verdanken gewesen, der APO, die halt sehr, sehr stark mobilisiert hat. Und das war ein über Monate hinweg gehender Konfliktstoff. Aber sie hat, wenn man von Erfolgen sprechen will, am ehesten nachhaltige Erfolge erzielt in soziokultureller Hinsicht. Das ist zwar ein Schlagwort, aber es trifft das dennoch.
Dass wir zum Beispiel heute die Schwulen-Ehe haben, dass die Atomkraft abgeschafft worden ist.
Ja und nein. Also es meint zunächst mal die Gründung von Kindertagesstätten. Es meint die Ausbreitung von Wohngemeinschaften, die durch Kommunen sozusagen einen zentralen Anstoß damals bekommen hatten. Es meint aber vor allen Dingen das Stichwort und der Anspruch der Emanzipation, einer allgemeingesellschaftlichen Emanzipation, so in den Vordergrund gerückt worden ist. Und haben sich dann auch die Frauen zu eigen gemacht, haben rebelliert im SDS gegen ihre eigenen Genossen. Und später gab es dann die Frauenbewegung. Das heißt, es auf den unterschiedlichsten Ebenen gab es Veränderungsprozesse. Die meisten haben damit, der ehemaligen Akteure, gar nicht mehr damit gerechnet, dass es so etwas noch geben würde. Aber das hat dann langsam Fuß gefasst und sich umgesetzt. Es ist zum Beispiel in der Zeit von 1970 bis 1975 so gewesen, dass 50.000 Bürgerinitiativen gegründet worden sind. Also das, was Willy Brandt in seiner Regierungserklärung im Oktober 1969 als mehr Demokratiewagen angekündigt hatte, das war nicht einfach mehr auf Parteien bezogen, sondern Leute nahmen ihre kommunalen oder lokalen oder regionalen Interessen selbst in die Hand. Und das ist auch ein Anstoß gewesen und ein Impuls gewesen, der von der 68er-Bewegung ausgegangen war.
Der 2. Juni 1967, Benno Ohnesorg wurde erschossen. Die 68er-Bewegung begann und Deutschland bekam WGs, Bürgerinitiativen, mehr Demokratie und endlich die Emanzipation der Frau. Ganz grob gesagt. Das war HR Infopolitik, 50 Jahre nach dem 2. Juni 1967. Sie können diese Sendung auf unserer Webseite hrinforadio.de als Podcast finden. Mein Name ist Christoph Keppeler.